Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nicolas Alexander Otto. Heute für euch hier im Podcast der Pfälzer Fotograf Yannick Schertan. Einige von euch dürften ihn von seinen zahlreichen Bildbändern bereits kennen, aber für alle, die ihn nicht kennen oder mehr erfahren wollten, ist diese Folge. Allen voran haben wir natürlich über die Fotografie im Pfälzer Wald gesprochen, denn Yannick wohnt eben direkt in Annweiler, also angrenzend an den Pfälzerwald, und wie er uns später erzählen wird, braucht er in etwa eine Stunde, um zum Beispiel morgens auf der Wegelnburg zu fotografieren und da zum Sonnenaufgang hinzukommen. Natürlich haben wir auch über seine zahlreichen Bücher gesprochen, wie zum Beispiel über sein Buch Deutschland für Herr-der-Ringe-Fans, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde. Deswegen gibt es da einen kleinen Exkurs vielleicht auch noch nach Mordor oder ins Auenland. Also für alle Herr-der-Ringe-Fans unter euch ist das hier sicherlich auch ganz interessant. Und wie immer gibt es natürlich auch einiges an persönlichen Hintergründen und auch mehr über die fotografische Entwicklung meines Gastes. Wie üblich an der Stelle der Hinweis, falls ihr ein bisschen was aus dem Portfolio von Yannick sehen wollt, schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Da sind einige der Bilder, über die wir gesprochen haben, direkt auch zu sehen. Also unter www.nicolasalexanderauto.net und dann eben Blogcast. Ansonsten könnt ihr gerne auf der Seite von Yannick selbst natürlich euch rumtreiben. yannickschertan.com. Da findet ihr dann auch alle Angebote, Bücher, Workshops und seine Hochzeitsaufnahmen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der 109. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Yannick Schertan. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Heute, wie in der Anmoderation bereits einmal erzählt, habe ich für euch Yannick Schertan in den Podcast holen können. Und erstmal einen wunderschönen guten Abend dir, Yannick. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist.
Ja, hi Alex. Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich total.
Ja, freut mich auch, dass du dich freust. Und wie du vielleicht schon mal mitbekommen haben könntest, starte ich eigentlich immer mit der gleichen Frage. Und die Frage ist eigentlich immer die danach, wie mein Gast zur Landschaftsfotografie gekommen ist. Und so kommst auch du nicht drum herum, mir diese Frage einmal zu beantworten. Nimm uns doch mal mit auf die Reise deiner fotografischen Entwicklung. Wie hat das Ganze so angefangen?
Ja, es war tatsächlich im Jahr 2014, als ich so in den Enden meiner Fachkrankenpflegeausbildung war. Und ich war damals total gestresst, hatte den Kopf total voll und war dann mit meinen Großeltern auf einer Wanderung gewesen. Und wir sind durch den Pfälzerwald gewandert und dann hoch auf die Wegelnburg gekommen. Und es war ein Tag früh im Jahr. Das war weißer Schnee auf den Bäumen, im Tal stand so ein bisschen Nebel und wir standen da oben und ich hatte total das Bedürfnis, das jetzt irgendwie festzuhalten, zu zeigen, Freunde, Familie weiterzuschicken. Und ich hatte aber in dem Moment einfach nicht die Möglichkeit dazu und bin dann heimgefahren, habe mir direkt eine Kamera gekauft und bin dann total naiv am nächsten Tag, aber ein, zwei Tage später, nochmal zur Wegelnburg gefahren zum Sonnenaufgang. Und ja, die Bilder kann man wahrscheinlich in die Tonne klopfen, wo an dem Morgen entstanden sind, aber es war einfach ein einzigartiger, wunderschöner Morgen für mich, der mir immer in Erinnerung bleiben wird. Und ab dem Moment war ich einfach angefixt.
Das heißt, du hast dir wirklich einfach auf blauen Dunst mal eben ein Objekt gekauft, was üblicherweise mehrere hundert Euro kostet, nur weil dieser eine Sonnenaufgang so schön war. Das ist ja ein wirklicher Impulskauf gewesen dann, oder?
Es war tatsächlich so, es war ein Impulskauf, es war damals die Nikon 3300, Einsteigermodell, und ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung, hatte vorher noch nie eine Spiegelreflexkamera in der Hand, und es war trotzdem einfach richtig cool, da oben zu stehen und das mitzuerleben und die unzähligen Sonnenaufgänge, die seitdem gefolgt sind, ich möchte keinen davon missen.
Ich finde es jetzt irgendwie ganz spannend, weil 2014 waren ja Mobiltelefone jetzt von der fotografischen Qualität schon gar nicht mal so schlecht. Ich habe häufig das Gefühl, gerade bei Anfängern, vielleicht kann ich dich da mal kurz ein bisschen aufs Glatteis führen, dass die meistens dann immer denken, ah ja, okay, was mein Smartphone macht, ist vielleicht doch schon ganz gut. Und wenn ich dann eben fotografiere mit einer richtigen Kamera, die eben nicht durch Computational Photography alles Mögliche kompensiert, dann ist das Bild nachher gar nicht so schön. Und mein Mobiltelefon kann irgendwie schon mehr. Gab es bei dir auch am Anfang mal diesen komischen Gedanken, dass man ja im Zweifelsfall doch lieber das Handy benutzen sollte? Weil ich meine, klar, die Nikon 3300 ist ja jetzt auch, wie du schon sagtest, eine Einsteigerkamera. Und man muss danach ja immer relativ viel noch mitmachen, also mit den RAW-Files sowieso. Ich meine, das ist in der Fotografie üblich. Aber hattest du dieses Moment dann auch, dass du dachtest, ach, hätte ich doch einfach das Smartphone genommen? Oder war das bei dir dann schon so weit gediehen, dass das Verständnis dafür da war, dass man die Bilder auch gleich bearbeiten muss, dass man da ein bisschen mitarbeiten muss, auch die Einstellungen lernen muss oder so? Was war so dein initialer Gedanke, wenn du jetzt in der Retrospektive auch sagst, okay, die Bilder kann man nicht gebrauchen?
Ja, du, das war am Anfang natürlich erstmal ein Frust, der sich da eingestellt hat. Also ich war schon frustriert, als ich da mit der Kamera stand, die, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich nicht billig war. Dann stand ich da oben und habe Fotos gemacht und wie gesagt, die wurden natürlich nichts, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da überhaupt mache. Und dann denkt man sich schon, ja, mit dem Handy wäre es jetzt irgendwie besser gewesen. Aber damals gab es ja auch schon YouTube und ganz viel Tutorials und so. Und darüber hat man sich dann reingefuchst und ganz viel angeguckt. Und nach kamen dann die Erkenntnisse. Und es hat schon ein bisschen gedauert, bis brauchbare Fotos rauskamen. Aber natürlich am Anfang, ja, da war schon Frust da.
Hast du dann eine relativ steile Lernkurve hinlegen können oder hast du auch ein kleines bisschen länger gebraucht? Weil es ist natürlich immer interessant auch zu sehen, wie so die Leute die ersten Schritte gemacht haben. Und es gibt ja einige Fotografen, die sich wirklich Zeit lassen, die dann 10, 20 Jahre vielleicht auch brauchen. Jetzt offensichtlich, wir sind jetzt 2026, ist jetzt 12 Jahre her, hast du das Ganze ein kleines bisschen schneller hingelegt. Aber wie viel Zeit hast du dann folglich auch da rein investiert, dann zu dem Skillset zu kommen, was du jetzt hast?
Ich bin schon immer so, dass wenn ich was anfange, dann mache ich es richtig und ich war wirklich von dem Tag an dann mehrmals die Woche unterwegs, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Meine Frau hat irgendwann schon die Stirn gerunzelt und ja, gemeint, sehe ich dich überhaupt noch. Aber ja, ich habe einfach den Anspruch an mich selbst gehabt, dann ein brauchbares Bild hinzubekommen und man trifft Fotografen, wenn man unterwegs ist im Pfälzerwald. Ich habe mir dann immer ein bisschen was auch ja, erklären lassen und so. Und das ist auch richtig cool, dass da die Fotografen so hilfsbereit sind. Und so kam das dann nach und nach. Und am Anfang war die Lernkurve eher flacher, aber mit jedem Detail, was man dann dazugelernt hat, dann geht es irgendwann auch schneller, weil dann weiß man auch, wo die Dinge noch sind, die man lernen muss. Am Anfang sind ja so viele Parameter und Einstellmöglichkeiten und man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Aber irgendwann kommt dann auch Verständnis für die Technik, Belichtungsdreieck und so weiter. Und ja, dann wird es.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die dann vielleicht auf dein übliches Berufsleben noch abzielt. Ich habe, du hast es ja gerade auch schon mal kurz angeschnitten, gelesen in, ich glaube, der Rheinpfalz-Zeitung oder so, dass du ja Krankenpflege auf der Kardiointensiv warst zumindest. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das noch aktuell ist, weil der Artikel war von 22. Aber zumindest zu dem Zeitpunkt, als du eben angefangen hast zu fotografieren, hast du dann ja wahrscheinlich Schichtarbeit auch noch gehabt. Hat das dich eigentlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dann noch eingeschränkt, weil du halt sehr viel mit der Arbeit dann eben noch zu tun hattest? Oder war das eben so, dass du vielleicht durch den Schichtdienst auch den Vorteil hattest, dass du zum Beispiel zu ungewöhnlichen Zeitpunkten auch einfach mal frei hattest, wie an einem Montagmorgen oder so. Wie hat das Ganze da eigentlich reingepasst?
Ja, absolut Letzteres. Es ist tatsächlich so, dass ich durch die Schichtdienste, gerade wenn Spätdienst war, dann konnte ich morgens zum Sonnenaufgang los. Das hat es dann schon viel einfacher gemacht. Ich bin seit genau einem Jahr jetzt komplett selbstständig, also gar nicht mehr angestellt mit allem, was es so mit sich bringt, in Deutschland selbstständig zu sein. Aber ja, ich habe es mir ausgesucht, habe es keinen Tag bereut bisher und vermisse es natürlich auf der einen Seite, weil den Beruf habe ich irgendwann mal gern gelernt und auch gern gemacht. Aber das Herz hängt einfach an der Fotografie. Und es war der richtige Schritt für mich und ich habe es nie bereut.
Da kann ich ja vielleicht auch dann nochmal kurz einhaken und sagen, dass es bei mir ja ähnlich ist. Also ich fotografiere zwar schon ein kleines bisschen länger und bin auch schon ein kleines bisschen länger voll selbstständig, aber ich habe ja auch zwischenzeitlich noch einen Lehrerjob gehabt. Den habe ich dann noch gemacht bis Anfang 22, bevor ich eben so viel zu tun hatte. dass ich da nicht mehr tätig sein konnte, neben meinen fotografischen Engagements. Und für mich ist das jetzt also quasi knapp 4 Jahre her. Es kann schon, vielleicht wenn ich das hier am Anfang mal direkt sagen darf, auch mal schwierig sein, gerade was so die finanziellen Sachen angeht, wenn dann mal Durststrecken aufkommen oder so. Und man ist immer ein kleines bisschen mehr abhängig vielleicht auch von der Weltwirtschaft, weil zum Beispiel Workshops oder so sind natürlich auch Luxusgüter, die wir verkaufen.
Definitiv. Bücher,
naja gut, das ist jetzt vielleicht nicht das teuerste Produkt, was es so auf dem Markt geht, aber dazu kommen wir vielleicht auch später, wenn wir auch über deine hervorragenden Bücher sprechen. Aber vielleicht so die Sache, dass es natürlich sehr, sehr vorteilhaft sein kann, wenn man eben morgens aufstehen kann, um dann zu fotografieren, weil man eben nicht zur Arbeit muss. Das ist natürlich ein absoluter Luxus, der absolut nicht selbstverständlich ist. Das möchte ich an der Stelle auch für andere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal sagen. Denn Yannick wird ja nicht umsonst auch gerade gesagt haben, dass er es keinen Tag bereut hat.
Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist wirklich, jeder Sonnenaufgang, jeder Sonnenuntergang ist einzigartig und ja, man muss so ein bisschen im Kopf aufpassen, dass man trotzdem sich noch überwindet, auch zu gehen, wenn jetzt die Bedingungen nicht perfekt sind, ne? Wenn jetzt nicht der Nebel im Tal steht oder die perfekte Wolkenformation am Himmel ist, weil auch so ein ganz gewöhnlicher Tag mit blauem Himmel kann wunderschöne Motive hervorbringen und man macht nur kein schönes Foto, wenn man nicht unterwegs ist, auf jeden Fall.
Es gibt so einen schönen Satz, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es ist ein Filmzitat aus einem Reese Witherspoon-Film, der Wild heißt. Ich glaube, da ist es aber auch schon ein Zitat, vielleicht kann mich ja jemand mal irgendwann korrigieren, wo es genau herkommt, und das war so ein bisschen, ich versuche das jetzt mal zu paraphrasieren, there is a sunrise and a sunset every day and you can choose to be there for it. Also zu Deutsch einfach mal kurz, es gibt einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und das jeden Tag und ihr könnt euch aussuchen, für ihn da zu sein, also ihn auch zu sehen. Und ich glaube, das ist natürlich nochmal praktischer, das ist jetzt meine kleine Überleitung, wenn man nicht allzu weit anreisen muss. Und du wohnst ja direkt in der Pfalz, deinem Hauptmotiv im Prinzip. Bist du in der Pfalz dann auch schon aufgewachsen und hat dich das natürlich dann auch schon geprägt, lange bevor du 2014 die Kamera in die Hand genommen hast?
Ja, du, ich wohne tatsächlich wirklich genau am Übergang zwischen Pfälzerwald und Rebenmeer von der Rheinebene und in Albersweiler. Das ist ein kleiner Winzerort. Perfekt für mich, weil ich habe wirklich das Beste aus beiden Welten hier, was die Pfalz so besonders macht. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin also schon immer glücklicher Pfälzer und richtig intensiv mit der Pfalz verbunden hat mich aber tatsächlich die Fotografie dann, weil man an Orte gekommen ist plötzlich, die man vorher halt einfach gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn wir gerade mal bei der Wegenburg bleiben, ich spreche so oft mit Menschen hier in der Pfalz, die hier aufgewachsen sind, die noch niemals auf der Wegenburg waren, dann denke ich mir, das ist Wahnsinn, wir haben so wunderschöne Orte hier direkt vor der Haustür und es gibt trotzdem Leute, die haben sie noch nie besucht. Und ich kann nur appellieren, wirklich an jeden rauszugehen, entdeckt eure Heimat, weil man, so wie du sagst, muss wirklich, es gibt überall auf der Welt schöne Flecken, aber vor der eigenen Haustür hat man so viele schöne Orte, die es zu entdecken gilt.
Wie lange brauchst du denn, wenn du jetzt mal sagst, du würdest von Albersweiler mal auf die Wegelburg wollen, wenn du jetzt einfach aus der Tür rausgehst und dann dort eben ankommst, wie lange brauchst du, was schätzt du?
Also ich habe 45 Minuten ziemlich genau Autofahrt dahin bis Notweiler Parkplatz und dann nochmal 30 Minuten hoch.
Also in etwa 1 Stunde 15 Minuten, um vor Ort zu sein.
Genau, das kommt hin.
Das heißt ja dann jetzt bei dem momentanen Sonnenstand, also die Folge nehmen wir jetzt hier Ende April 26 auf, müsstest du so gegen 4 Uhr in etwa aufstehen, um den Sonnenaufgang, der jetzt glaube ich so um 6.30 Uhr ist, wenn ich mich nicht ganz irre, fotografieren zu können.
Genau, das kommt hinten, ja. Also die meisten Zuhörer werden ja Landschaftsfotografen sein, denke ich. Und die wissen ja, wie man sich da manchmal überwinden muss, auch wenn um 3 der Wecker klingelt im Hochsommer, dann aufzustehen und loszuziehen.
Eigentlich wollte ich damit auch noch woanders hin. Also erstmal, du hast natürlich vollkommen recht. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt vielleicht irgendwie Gleitzeit hat oder so, könnte das ja auch noch eine Möglichkeit sein, dort dann zu fotografieren und dann irgendwie noch zur Arbeit zu kommen oder so. Weil ich weiß, dass die meisten Leute vielleicht, die das jetzt auch hören, nicht den Luxus haben, wie wir jetzt als Selbstständige uns überlegen zu können, zu welchem Sonnenaufgang wir denn an welchem Tag fahren möchten. Aber es gibt eben auch noch ein paar andere Leute, die dann sagen, ja gut, dann muss ich halt vor der Arbeit mal eben rumfahren und dann vielleicht eine Stunde später anfangen und dann zieht sich das vielleicht nach hinten raus. Aber selbst das ist ja eigentlich auch ein Luxus, den nicht jeder hat. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, also auch wenn das jetzt hier alles so blumig klingt, gibt es natürlich einen Großteil der Leute, die dann eben genau sowas machen müssen. Aber dazu wollte ich euch mal alle hier an der Stelle vielleicht auch einfach animieren, das mal zu machen. Ich möchte aber noch mal kurz zu der Pfalz zurück. Und zwar, wenn du sagst, du bist in Albersweiler aufgewachsen, bist du mit deinen Eltern dann auch viel draußen gewesen? Also ich versuche immer bei den Leuten, und deswegen, also die Frage ist jetzt schon relativ altbacken, die stelle ich vielen Leuten, aber ich versuche immer so einen gemeinsamen Nenner zu finden bei den Landschaftsfotografen und Fotografinnen, die ich hier einlade. Und deswegen frage ich dich das jetzt auch. Hat dich das dann in dem Maße auch so geprägt, dass du viel draußen warst, oder hat das dann auch erst mit der Fotografie angefangen?
Es ist ganz lustig, du, weil meine Eltern, die habe ich jeden Sonntag mitgeschleift in den Pfälzerwald. Das war immer, Sonntag war Wandertag, da ging es zu irgendeiner Hütte. Und als Kind, ich habe es gehasst, wirklich. Ich wollte zu Hause bleiben, am liebsten vor der Klotzkiste Fernseh schauen. Also es war wirklich jedes Mal ein Kampf für meine Eltern, mich da in den Wald zu schleppen. Und jetzt witzigerweise, mein Sohn, der ist jetzt 4 Jahre alt und bei uns ist jetzt nämlich auch Sonntag, Wandertag und Hüttentag. Und die Geschichte wiederholt sich einfach. Also er ist jetzt schon mit 4 Jahren, wo er sagt, oh, nicht schon wieder wandern und ich möchte nicht raus. Und ja, aber da bin ich zuversichtlich, dass es dann vielleicht irgendwann die gleiche Entwicklung nimmt.
Ich drücke dir ganz feste die Daumen, weil ich glaube, bei uns war das vielleicht, also ich schätze ich jetzt mal auch in etwa so alt ein wie mich, nicht ganz so einfach schon uns rauszukriegen, weil die Reize, die man zu Hause erfahren konnte, sei es von der PlayStation oder auch einfach nur dem Fernseher, waren ja schon nicht klein im Vergleich zu dem, was man vielleicht so an kleineren Details denn in der Natur auch wahrnehmen konnte. Und das wird sich ja jetzt heutzutage in Zeiten von TikTok und so nicht geändert haben. Und ich glaube manchmal, dass das so ein bisschen die Reizarmut schon fast ist, die wir in der Natur erleben, die uns als Erwachsenen, die den ganzen Tag arbeiten müssen, vielleicht auch einfach ein bisschen Trost spendet. Aber wenn man ein sehr junges und aufnahmefähiges Gehirn hat und vielleicht auf diese Reize auch einfach steht, dann ist es natürlich schwer für eine stille Landschaft wie den Pfälzerwald vielleicht auch einfach mitzuhalten. Aber ich drücke dir die Daumen, dass das funktioniert und sich dann irgendwann vielleicht auch ins Gegenteil verkehrt.
Ja, ich hoffe es, ne, weil das sind jetzt so die Impressionen, die man hoffentlich mitgeben muss, dass dann später mal genauso die Liebe zur Natur und ja, zu der. Also immerhin, er sagt schon, er möchte auch mal Fotograf werden. Also das ist schon. Der erste Schritt ist gemacht quasi.
Tja, dann drücke ich uns mal die Daumen, dass es unser Berufsfeld in einigen Jahrzehnten überhaupt noch gibt. Wer weiß, vielleicht hat sich bis dahin das Ganze auch einfach überlebt. Wir wollen mal nicht zu pessimistisch
sein,
aber
hoffen wir es nicht.
Man weiß ja nicht.
Ja, man weiß nie, wo es sich hin entwickelt. Das stimmt.
Werbung. Ja, da bleibt mir eigentlich gar nicht so viel zu bewerben, da die meisten meiner Fotoreisen dieses Jahr schon ausgebucht sind. Aber falls ihr Lust habt, Anfang Oktober mit auf die Lofoten zu kommen, dann ist das noch möglich. Da gibt es noch ein paar freie Plätze. Außerdem bin ich ja mit Kilian noch einmal in Madeira am Start. Und wenn ihr da mitkommen wollt, das ist so Anfang Dezember, Ende November rum, dann ist das auch noch möglich. Und ansonsten natürlich der Hinweis, falls ihr Lust habt, mal mit mir unterwegs zu sein, dann abonniert doch meinen Newsletter auf meiner Homepage. Dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, was 2027 dann wieder im Angebot sein wird. Da sollten jetzt auch demnächst die ersten Reisen reintrudeln. Und dann jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil der Folge im Gespräch mit Yannick Schertan. Wenn du jetzt rausgehst, um zu fotografieren, vielleicht ja auch in der Pfalz, du hast ja jetzt schon einige Bücher sogar auch schon rausgebracht und eins davon eben über die Pfalz selbst. Was reizt dich jetzt eigentlich noch so daran, wenn du in deinem örtlichen Gefilden fotografierst, nachdem du ja über viele Jahre hinweg das einfach immer wieder fotografiert hast? Also ich habe schon gesehen, und das ist dann so ein bisschen, damit du nicht das Thema vielleicht vorher schon anschneidest, dass du natürlich auch schon in Neuseeland und sogar Nicaragua und so warst, da sage ich dann später nochmal was zu, da will ich nämlich explizit drauf eingehen. Aber du fotografierst ja vorwiegend immer noch in der Pfalz, machst auch da deine Workshops. Nachdem man jetzt, das Gebiet ist jetzt nicht so groß, so viel Zeit schon dort verbracht hat, was reizt dich dann genau an dieser Landschaft eigentlich? Ist das auch eher was Emotionales, was schon vielleicht nostalgisch ist? Oder ist es auch immer noch die handwerkliche Herausforderung, in der Pfalz zu fotografieren?
Also ich finde es mega spannend, auch abseits der klassischen Instagram-Motive, die ich natürlich auch mache und auch wichtig sind und schön sind, aber auch Bilder und Kompositionen zu finden, die vielleicht noch niemand fotografiert hat oder die es bisher noch ganz wenig gibt. Und es ist ja auch so, dass jeder Sonnenuntergang, jeder Sonnenaufgang, der Himmel ist nie gleich. Man wird nie zweimal den gleichen Himmel finden. Und wenn es nur Nuancen sind. Und ja, der Reiz ist einfach trotzdem nach all den Jahren immer noch da, hoch auf den Felsen zu gehen und neben der Fotografie, selbst wenn man mal an einem Tag auch kein Bild macht, da oben zu sein. Ich habe oft Freunde dabei, zum Beispiel der Maximilian Uhl ist einer meiner besten Freunde, der auch die Leidenschaft Fotografie hat. Und dann machen wir uns einfach zum Sonnenaufgang da oben einen Kaffee, frisch gemahlen mit der Bialetti, und dann trinken wir einfach einen Kaffee, und das reicht eigentlich schon, um einen Reset-Knopf im Kopf zu drücken, und ja, sind immer wieder ganz besondere Momente, trotz allem. Und was vielleicht, was noch dazu kommt, vielleicht ergänzend noch, ist ja auch so wie du eben gesagt hast, ne, die Reizüberflutung, die immer reinkommt, schlechte Nachrichten hier, schlechte Nachrichten da. Und wenn man da oben ist, dann kann man wirklich mal einfach das Handy in der Tasche lassen, alles rundum vergessen, den Kopf ausschalten und einfach nur genießen.
Hat sich das denn auch bewahrheitet eigentlich, oder kann man das noch jetzt, wo durch die Outdoor-Gentrification, wenn man das mal so bezeichnen will, der Pfälzerwald natürlich auch voller ist, als er das vielleicht noch vor 12 Jahren war? Also wie oft triffst du da dann auch auf Leute oder so? Ich denke mal, da wird sich über die Zeit auch ein bisschen was gewandelt haben. Gibt es diese Momente der Ruhe dann noch, wo ihr beide dann vielleicht auch zusammen mit eurem Kaffee alleine seid?
Ja, natürlich bei den klassischen Pfälzerwaldmotiven, die man halt so kennt, Schlüsselfels, Geiersteine, Wegelnburg, da ist man so gut wie nie alleine. Also da muss man schon viel Glück haben, dass man da mal alleine ist. Oder Pech, weil Bekanntschaften da oben, zum Beispiel den Maximilian Uhl, habe ich bei den Geiersteinen kennengelernt. Das ist mittlerweile, wie ich schon gesagt habe, eine der besten Freunde. Das heißt, ich finde es gar nicht schlimm, wenn man auch andere Fotografen oben trifft, weil es immer schöne Gespräche sind. Aber man findet im Pfälzerwald von den 220 begehbaren Felsen, die wir haben, auch noch zahlreiche, wo nicht überlaufen sind.
Was mich eigentlich auch so zum nächsten Thema bringt, und zwar fand ich es ganz spannend, als ich jetzt in Schottland unterwegs war, habe ich mich ein kleines bisschen mit meinem Kollegen Kilian, mit dem ich dort eben eine Fotoreise gemacht habe, auch über Location Sharing mal wieder ausgelassen und unterhalten, weil wir auch nicht so ganz sicher waren, welche von den ganzen Orten, die wir so kennen, wir jetzt eigentlich dann ansteuern sollten etc. pp. Und dann habe ich in der Recherche jetzt für den Podcast bei dir auch mal in den Blog natürlich reingeschaut und so, und habe dann gesehen, dass du auch so Spotlisten hast, wo du zum Beispiel dann die schönsten Blicke auf die in Reichsburg Trifels oder so, ne, zum Beispiel mit Leuten teilst. Hast du da selber auch, weil du einfach sozusagen den Leuten ein bisschen was zurückgeben willst, weil du ja auch vielleicht was irgendwo gelesen hast oder so, das Gefühl, das machen zu müssen? Hat das eher was vielleicht auch mit Reichweite zu tun? Oder würdest du das heute, die Blogartikel sind ja schon ein kleines bisschen älter, überhaupt in der Form noch machen? Vielleicht kannst du uns dazu auch ein kleines bisschen was erzählen. Finde ich immer spannend, das Thema.
Ja, du, also ich sehe, ich habe die Diskussion um das Spot-Sharing irgendwie nie verstanden, weil am Ende, wir sind alle Landschaftsfotografen, wir sind alle froh, wenn wir schöne Spots genannt bekommen und wissen, wo gehen wir hin zum Fotografieren. Und also ich habe nie dieses Bedürfnis gehabt, jetzt da irgendwie Gatekeeping zu betreiben und Spots geheim zu halten, weil die mittlerweile steht eh jeder Spot bei Komoot, jeder Spot steht in diversen Location Guides, und ich finde es, wie gesagt, einfach schön, wenn man auch andere Fotografen vor Ort mal trifft. Und natürlich gibt es ein paar Felsen, die mittlerweile schon gut überlaufen sind, jetzt wenn man gerade mal die Geiersteine anspricht. Aber ich habe auch das Gefühl, das war während Corona deutlich mehr und nimmt jetzt so langsam auch wieder ab. Also so diese Corona-Welle, die da viel in den Wald getrieben hat, aufgrund von mangelnden Alternativen, die ist jetzt, finde ich, so ein bisschen rückläufig, und mittlerweile entspannt sich die Situation auch wieder bei uns.
Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Also ich persönlich war ja auch noch nicht in der Pfalz oder im Pfälzerwald.
Ja, dann wird es aber mal Zeit, du.
Ja, eine der wenigen Locations in Deutschland, wo ich es irgendwie noch nicht hingeschafft habe. Ich habe mir eigentlich auch vorgenommen für meine, in Anführungsstrichen, Sommerpause. Kleiner Spoiler, ich schreibe eigentlich gerade ein Buch und musste dafür nutzen, an diesem Buch zu arbeiten. Aber dass ich dann auch mal in die Pfalz irgendwie komme, als einer der letzten größeren Regionen, wo ich noch keine Bilder habe. Aber spannend finde ich in dem Kontext natürlich dann, wenn du jetzt sagst, dass die Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, dass wieder, das Abflauen der Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, dass wieder weniger Leute vielleicht auch unterwegs sind, dass es wieder ruhiger wird. Hast du die Tendenz vielleicht auch anderswo sehen können? Ich meine, du hast ja jetzt auch zum Beispiel sehr viel im Schwarzwald und auch generell in der ganzen Bundesrepublik für dein Henner-Ringe-Buch recherchiert. Oder ist das etwas, was jetzt bei euch zum Beispiel nur in der Pfalz zu beobachten war?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich, weil ich halt einfach in dieser Pfalz-Bubble drin bin, das hatte ich schon das Gefühl, dass während Corona besonders viel los war bei uns in der Pfalz. Also du hattest morgens, wir hatten zum Beispiel einmal die Situation, dass wir morgens an einem schönen wirklich schönen Sonnenaufgang auf den Schlüsselfels hoch. Und da standen wir mit 22 anderen auf dem Schlüsselfels. Und das ist natürlich Ausnahmesituation. Das ist schon extrem. Und das ist jetzt aber in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich kaum noch der Fall, dass man das hat. Es kann mal auf der Wegelnburg so sein. Ja, da campen ja verbotenerweise auch immer wieder Leute. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, es ist wieder rückläufig. Und diese Fotografie, finde ich, ist im Pfälzerwald nochmal ja, deutlich intensiver wie jetzt zum Beispiel im Schwarzwald. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass der Schwarzwald deutlich weitläufiger ist. Aber wenn man jetzt mal von den Spots wie Hornisgrinde oder auch Schliffkopf absieht, dann habe ich selten auf meinen Touren andere Fotografen im Schwarzwald getroffen, was mich auch schon verwundert hat eigentlich.
Das muss ich zugeben, wundert mich jetzt allerdings auch ein kleines bisschen, weil gerade die vielen Wasserfälle zum Beispiel, die es im Schwarzwald ja gibt, immer relativ gut besucht sind. Und ich denke, auch die wirst du ja für dein Buch wahrscheinlich fotografiert haben.
Ja, du, aber bei Wasserfällen ist es ja so, dass man im Prinzip den ganzen Tag hingehen kann. Ne? Deswegen entsetzt sich das vielleicht auch so ein bisschen. Und die klassischen Sonnenauf- und Sonnenuntergangsspots, da sind halt alle Leute dann innerhalb von 30 Minuten dort.
Das ist ein sehr gutes Argument. Auf jeden Fall.
Ja, natürlich trifft man mal einen anderen Fotografen, aber jetzt nicht in der Dimension wie zum Sonnenauf- oder Untergang auf dem bekannten Felsen im Pfälzerwald. Wo das anders ist, ist zum Beispiel Elbsandsteingebirge. Da hab ich schon das Gefühl, ist fotografisch noch deutlich mehr los.
Ja, das würde ich so auch bestätigen. Also ich bin ja jeden Herbst einmal für eine Fotoreise dort und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass es entweder konstant ist oder vielleicht noch ein kleines Mühchen auch mehr wird, was da so an Fotografen morgens auch um die Uhrzeit rumturnt, weshalb ich ja teilweise schon auf weniger bekannte Blicke ausweiche. Ich möchte aber noch mal kurz zu einem bestimmten Thema zurück und zwar habe ich das gerade mal eben angeschnitten und dir da so ein bisschen den Mund verboten. Und zwar habe ich auch schon mitbekommen, dass du ja in relativ exotischen Gefilden unterwegs warst, wie zum Beispiel Nicaragua und Neuseeland, aber auch viel in Island. Und wenn man jetzt auf deiner Seite mal schaut, in der Sektion Welt, also Portfolio Welt, dann finde ich da nicht ein einziges Bild aus Neuseeland oder Nicaragua, einige aus Island, aber auch nicht so viel mehr. Womit hat das eigentlich zu tun?
Ja, das hat zum einen damit zu tun, dass ich extrem schlampig bin, was meine Portfoliopflege auf meiner Website angeht, tatsächlich. Ich habe auch irgendwie schon Frust verspürt, weil ich immer wieder mitbekommen habe, dass Leute auch die Bilder runterkopiert haben von der Seite und deswegen lade ich da gar nicht mehr alles hoch. Aber zum anderen ist es so, dass gerade die Reise in Zentralamerika gar nicht in erster Linie eine Fotoreise war, sondern das waren meine Flitterwochen. Da war ich mit meiner Frau unterwegs. Ich hatte die Kamera dabei, aber wenig fotografiert.
Okay. Ist ja fast ein bisschen schade, weil jetzt so Bilder aus Nicaragua, hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, könnte ich dir niemanden nennen, der die so hat, wo man jetzt einfach mal sagt, ach, der hat ein schönes Nicaragua-Portfolio. Von daher wäre das natürlich richtig spannend gewesen.
Ja, es war auch eine coole Gelegenheit, dort überhaupt fotografieren zu dürfen, weil die Reise hat man eigentlich geplant. Es war eine Gruppenreise mit Go Explore damals. Die sind spezialisiert auf so jüngere, ich sag mal zwischen 18 und 30. Und das war 2019, ne, Ende 2018, Anfang 2019, ich kann es nicht mehr genau sagen. Und ursprünglich war geplant, dass wir einen Flug machen über Nicaragua drüber, weil das Land war für Touristen gesperrt. Da kam jahrelang niemand rein, niemand raus. Und einige Wochen, bevor wir hingeflogen sind, kam die Nachricht, dass es sich für Touristen geöffnet hat. Und dann hat der Tourguide spontan beschlossen, jetzt diese Flüge in eine Fahrt durch Nicaragua zu tauschen. Und das war eins der spannendsten Länder, die ich je bereist habe. Das muss man wirklich sagen.
Dann wirst du wahrscheinlich irgendwann nochmal zurückkommen, oder?
Also Zentralamerika steht definitiv nochmal auf der Liste. Wir waren ja nicht nur, sondern auch in Guatemala, Honduras und El Salvador. Und jetzt kann ich mal einen echten Geheimtipp raushauen. El Salvador, für alle, die das noch nicht auf dem Schirm haben, schaut euch das mal an, weil es ist wirklich ein fantastisches Land. Und damals war noch ein bisschen Bedenken da, weil es halt schon von der Kriminalitätsrate her extrem hoch war, aber das hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Ne? Es hat nicht nur schöne Gründe, da werden auch wirklich sehr viele Menschen einfach jetzt inhaftiert, ohne entsprechende Gerichtsverfahren, aber das Land an sich ist ein wunderschönes Land und wir haben es auch zu jeder Zeit sicher gefühlt dort, das muss man auch sagen.
Ja gut, wenn ihr in der Gruppe unterwegs wart, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Man genießt den Schutz und die Sicherheit dieser Gruppe, ist dann natürlich aber auch weniger flexibel, was jetzt für Fotografen wahrscheinlich weniger anzuraten ist. Aber falls du irgendwann nochmal dorthin kommen solltest, würde mich natürlich extrem interessieren, was du da so alles machst. Also da muss ich auf jeden Fall deinen zukünftigen Arbeiten noch mehr folgen und noch einen genaueren Blick drauf werfen. Vielleicht taucht ja dann doch mal irgendwann was aus El Salvador aus. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ich möchte nochmal kurz eben zu dem anderen Punkt zurück. Und zwar, du hast ja auch in Neuseeland fotografiert. Das habe ich in einem wunderschönen Podcast. Ich glaube, er heißt Tolkiencast oder so.
Tolcast, genau, ja.
Tolcast, ja. Den werde ich auf jeden Fall mal unten in die Shownotes auch mit reinpacken. Da hast du ja relativ viel auch über dein Herr-der-Ringe-Buch gesprochen. Und in dem Kontext hast du auch erwähnt, dass du ja mal in Neuseeland warst. Und zu dem Buch selbst komme ich gleich nochmal. Aber warum gibt es auch keine Neuseeland-Aufnahmen von dir, wo ihr doch so viel dann auch dort unterwegs wart? Also
ich nehme jetzt unser Gespräch einfach mal zum Anlass und lade einige Neuseeland-Fotos hoch, weil da sind wirklich total schöne dabei und da lohnt es sich auch mal wirklich ein paar hochzuladen. Bei mir hängen tatsächlich im Esszimmer Fotos von Neuseeland und auch das war eine Familienreise. Ne? Wir haben damals unsere Elternzeit genutzt, um Neuseeland, Fidschi und Australien zu machen mit dem Kleinen. Der war ein Jahr alt, 3 Monate lang. Es war eine wunderschöne Tour. Aber auch da, ne, in Neuseeland selbst, hatten wir ein großes Wohnmobil dabei. Und das ist natürlich ein Albtraum für einen Landschaftsfotograf, weil du dann am Campingplatz hängst. Ne? Dann sucht man natürlich schon Campingplätze in der Nähe von schönen Locations. Aber alles, was man halt dann ein bisschen weiter fahren muss, wird es dann halt schon schwerer.
Ja, sich quasi irgendwie räumlich binden zu lassen, ist, glaube ich, immer der Albtraum eines jeden Landschaftsfotografen oder Fotografin. Das kann ich einfach nur bestätigen, aber es macht natürlich trotzdem unglaublich viel Spaß, wahrscheinlich dort unterwegs zu sein. Ich war ja selbst auch noch nicht da, meistens eher aus Kostengründen.
Ja, ist ein traumhaftes Land, ja.
Aber du warst ja als großer Herr-der-Ringe-Fan dann wahrscheinlich auch einigen der Drehorte, oder?
Wir waren bei einigen Drehorten, ja. Wir waren natürlich bei den Filmsets auf der Nordinsel. Ist natürlich sehr kommerziell, ne? Aber absolut, es muss für jeden Herr-der-Ringe-Fan, es wirklich mega cool da zu stehen und man kriegt wirklich dieses Auenland-Feeling dort. Aber auch das Mount Cook Valley oder das Tongariro Crossing haben wir gemacht, was halt in den Filmen Mordor darstellt und unglaublich coole Eindrücke.
Das heißt, wahrscheinlich wurden bei dir dann auch offene Türen eingerannt, als dann ein Verlag auf dich zukam und sagte, hey, möchtest du nicht rein zufällig mal irgendwas zu Herr der Ringe machen? Ich fand die Unterhaltung eigentlich in dem Tollcast auch ganz schön, wie du dann so an dem Konzept herumgedoktert hast und überlegt hast, was man dort machen kann. Und für alle Leute, die jetzt noch nicht das Konzept des Buches kennen, ganz kurz zusammengefasst. Es ging darum, quasi in Deutschland Entsprechungen zu den einzelnen Orten in der Herr der Ringe zu finden. Also beispielsweise jetzt nicht die Drehorte in den neuseeländischen Regionen, sondern eben zu schauen, okay, was für Äquivalente gibt es denn eigentlich in Deutschland? Und ich fand das extrem spannend. Ich bin zwar jetzt nicht der größte Herr-der-Ringe-Fan der Welt, aber habe die Bücher natürlich auch mehrfach gesehen und gelesen und die Filme gesehen. Und dann denke ich mal, wird das bei dir auch nicht lange gedauert haben, bis du dann Feuer und Flamme für das Projekt warst, oder?
Also ich habe keine Sekunde gebraucht zu überlegen. Das Einzige, ich hatte zeitgleich ein zweites Buchprojekt, was eigentlich hätte fertig werden müssen oder musste fertig werden. Und dementsprechend war es schon ein bisschen Zeitdruck, der dann aufkam. Aber das war ein Herzensprojekt und ich glaube, es ist ein richtig cooles Buch geworden am Ende. Wir haben total viele Parallelen gefunden. Man muss ja auch sagen, dass Tolkien nie in Neuseeland war. Ne? Also alles, was Peter Jackson sich da ausgedacht hat in Neuseeland, das ist seine Interpretation. Aber Tolkien war nie in Neuseeland, sondern es sind mitteleuropäische Landschaften, die ihn am Ende zum Herr der Ringe inspiriert haben. Und dementsprechend, finde ich, passt es ganz gut. Und wir haben ganz viele Orte gefunden, die da super reinpassen.
Ja, ich glaube, ein Teil beispielsweise war ja auch davon inspiriert, dass zum Beispiel jetzt, wo ich gerade kürzlich in Schottland war, kann ich da vielleicht nochmal was zu sagen, dass die ganzen kaledonischen Pine Forests, die es da mal gab, alle abgeholzt wurden und dann im Prinzip ja der Industrialisierung zum Opfer gefallen sind. Und für alle, die das Buch mal gelesen haben, gibt es ja ganz am Ende, Spoiler, glaube ich, kann ich hier an der Stelle mal machen, weil das Buch ist ja schon unendlich alt, eine Sequenz, wo dann die Hobbits nach Hause kommen und im Prinzip das ganze Auenland auch schon versklavt wurde und dort eben ähnlich wie das um den Orthanc, also den Bereich von Saruman, wo eben der Weiße Turm, glaube ich, heißt, da steht, ne? Also sein Turm. Die Weiße Stadt, Orthanc, ist was anderes. Also sein Turm steht, wurden dann
Weiße
quasi...
Weiße Stadt ist Gondor.
Genau, richtig.
Minas Tirith.
Der Weiße Turm, glaube ich, ist ja. nicht. Nee.
Isengard,
danke,
ist,
ja.
Genau,
da steht, das ist eben das Reich von Saruman und dort wurde dann eben alles abgeholzt und dann diese Armee von Orks, die ja da entstand, ist das alles zum Opfer gefallen und es ist so ein bisschen die, ja, sag mal, der Spiegel für das, was dann zum Beispiel in Schottland während der Industrialisierung auch stattgefunden hat, wo dann eben alles abgeholzt wurde und so. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch so eine Inspirationsquelle dafür gewesen sein. Und viele andere Landschaften lassen sich sicherlich auch eher in Großbritannien verankern. Aber ihr habt euch ja jetzt zur Aufgabe gemacht, damals dann zu sagen, okay, was für Entsprechungen finden wir in Deutschland? Und ich fand das unglaublich spannend. Also ich habe das Buch jetzt noch nicht. Ich habe es bestellt, aber es ist noch nicht angekommen. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, wie ihr eigentlich an diese Motivsuche dann herangegangen seid, weil das kam vielleicht in der Original-Podcast-Folge von Tollcast auch noch nicht ganz so sehr zu sprechen, weil ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, da Entsprechungen zu finden. Ich erinnere mich da noch so an so Sachen wie einen zerbombten Truppenübungsplatz und sowas, aber wie findet man sowas überhaupt?
Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema gewesen. Die Britta Menzel, die tolle Autorin von dem Buch, die Texte geschrieben hat, Germanistin und ihres Zeichens auch riesen Herr-der-Ringe-Fan, und ich haben uns da Gedanken gemacht, welche Orte in Deutschland eignen sich überhaupt, um als Herr-der-Ringe-Schauplätze vorstellbar zu sein. Und bei einigen war es total naheliegend, finde ich. Zum Beispiel die Pfalz als Auenland, weil, ja, dass jeder, der mal in der Pfalz war, weiß, die Geselligkeit hier und diese Wald- und Wiesenlandschaft, wie sie halt dort vorkommt. Oder Dinkelsbühl war das Örtchen Pre mit dem großen Stadttor und so. Bei einigen Orten war es aber auch echt schwierig. Zum Beispiel das von dir angesprochene Isengard mit Orthanc. Der Turm, das war total schwierig, den zu finden. Wir hatten dann so einen Turm am Frankfurter Flughafen zum Beispiel. Der sieht wirklich total nach Isengard aus. Der sieht ihm wirklich sogar ähnlich. Oder dann hatten wir so einen Aufzug-Testturm von ThyssenKrupp gefunden. Aber am Ende hat das alles nicht so wirklich gepasst und wir sind dann auf einen kleinen Turm in einem Landschaftspark in Schwäbisch Gmünd gekommen und auch das ganze Surrounding so hat da gut gepasst und ja, es war so ein Hin- und Herspielen von Bällen. Jeder hat Vorschläge gemacht. Ich kannte durch meinen vorherigen Deutschland-Bildband, den ich schon gemacht habe, also das heißt Deutschland, eine romantische Reise durch unsere schönsten Landschaften, habe ich auch schon viel von unserem Land gesehen und fotografiert. Und da hat es das Ganze noch ein bisschen einfacher gemacht, dann passende Orte zu finden.
Ich habe jetzt zum Beispiel in deinem Instagram-Feed vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt gerade mal ein paar Wochen her, glaube ich, ein Bild aus dem Harz gesehen von so einem kleinen Haus, was im Prinzip in einen Felsvorsprung reingebaut wurde oder so. Hattest du das vielleicht dann auch schon vorher? Weil das war zum Beispiel auch was, wo ich dachte, okay, das erinnert mich wirklich so ein bisschen auch vielleicht an die Art und Weise, wie die Hobbits dann eben gewohnt haben. Also so Behausungen irgendwie in so Hügeln versteckt und sowas. Also da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das schon gar nicht so einfach auch zu finden ist. Also ich kannte das Motiv gar nicht vorher und ich wusste nicht mal, dass sowas in Deutschland existiert. Also da war ich wirklich ganz schön überrascht einfach, als ich sowas auch gesehen habe. Ich dachte, krass, also ich hätte jetzt gesagt, das ist vielleicht irgendwo am anderen Ende der Welt, aber doch nicht in Deutschland.
Ja, da hat tatsächlich diese Wohnung, hat der Verlag schon in seinem Skript zum Buch, also die machen immer so eine kleine Präsentation, ne, wo sie zeigen, wie sie sich das Projekt vorstellen, da waren die Wohnungen schon drin. Und die Höhlenwohnung, die haben viele gar nicht auf dem Schirm, aber das ist ein super interessantes Gebiet im Harz. Ich glaube, Langenstein heißt der Ort, der da, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das sind tatsächlich bewohnte Höhlenwohnungen gewesen und die waren bis vor gar nicht allzu langer Zeit, also auf jeden Fall noch im 20. Jahrhundert bewohnt, über Jahrhunderte hinweg. Und die haben das ganz liebevoll dekoriert, auch mit Tischen und Deko drin. Und das ist echt mal eine Reise wert. Die stehen tagsüber, sind die immer offen. Da kann man unentgeltlich auch rein und sich das anschauen und fotografieren. Und das ist ein richtig schöner Ort.
Also ich habe mir das auf jeden Fall schon mal auf die Liste gesetzt, falls ich dann mal wieder durch den Harz durchfahre, was ja häufiger vorkommt, weil ich ja sehr häufig eben in der Sächsischen Schweiz bin, dann werde ich mir das auch mal anschauen. Das sieht wirklich nach einem sehr interessanten Freilichtmuseum aus. ist schon interessant. Also ich dachte immer, sowas gibt es ja ne, anderswo, aber nicht unbedingt in Deutschland. Wenn du jetzt sagst, dass das auch noch längere Zeit wirklich bis vor kurzem bewohnt war, dann kann man sich schon vorstellen, dass da Parallelen zum Auenland und vor allen Dingen eben auch zu den Wohnungen der Hobbits ist. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber das ist ja nicht das einzige Motiv sozusagen, was du dort eben auch fotografiert hast. Also ich gehe ja mal davon aus, dass ihr zum Beispiel mit der Riddermark oder anderen Orten eben auch viel dann zu tun hattet. Wenn du jetzt sagst, ihr habt viele von den Orten dann im Vorhinein schon festgelegt oder so, gab es dann auch welche, von denen ihr euch mehr oder weniger die Zähne ausgebissen habt, so irgendwas, was Last-Minute-mäßig noch umgeworfen wurde oder so? Denn ich stelle mir da auch andere Orte nicht ganz so einfach vor. Also nicht nur Orthanc jetzt in dem Fall.
Ja, ich habe tatsächlich lange mit Mordor gehadert, ne, weil Mordor haben wir eigentlich diese Art von Landschaft nicht in Deutschland. Eine Vulkanlandschaft, die halt karg und trostlos ist, das haben wir hier nicht wirklich. Und die Britta hatte dann die Idee, das in der Lieberoser Wüste, das ist so ganz im Osten von Deutschland, im Nordosten von Deutschland, da ist ein alter Truppenübungsplatz, da war totes Land, also komplett alles dem Erdboden gleich gemacht. Und ähnlich wie in der Mehlinger Heide, da ist ja genauso bei uns in der Pfalz, hat jetzt so langsam die Natur sich das Ganze zurückgeholt. Und über diese Schiene sind wir dann auch an das Thema Mordor dran gegangen, dass man sagt, ja, selbst die schlimmsten und dunkelsten Orte, wenn man sie nur lässt und ein bisschen Zeit gibt, dann holt sich auch die Natur wieder die Orte zurück und es entsteht neues Leben. Und das ist ja auch ein schönes, trostbringendes Zeichen irgendwie für unsere aktuelle Welt, die Hoffnung macht.
Ja, ich glaube, ihr hattet dann auch noch in dem Podcast, den ich ja jetzt schon mehrfach adressiert hatte, noch darüber gesprochen, dass eventuell ihr auch dachtet, man könnte vielleicht irgendwie so Braunkohle, Tagebau oder sowas vielleicht auch fotografieren. Ich weiß gar nicht mehr, ob das die Moderatorin war, die das sagte. Auf jeden Fall dachte ich dann auch, nachdem du dort dann eben auch sagtest, wie jetzt, naja, die Natur holt sich alles wieder zurück, dass das eben bei diesen Orten dann auch der Fall ist, was vielleicht vor 20 Jahren mal so ein Braunkohlebergbau war, wird dann renaturiert und ist dann auf einmal eine Moor oder zumindest eine Feuchtfläche, wo es eine unglaubliche Vielzahl an Tieren gibt und es bietet einen Lebensraum für die verschiedenste Flora und Fauna, dass das natürlich auch mal was Positives sein kann. Und ich kenne das von vielen Truppenübungsplätzen. Also beispielsweise hat ja mein Kollege Florian Warnecke auf einem solchen dann eben auch sein Heid und da gibt es dann irgendwie Rotmilane und Füchse und allerlei andere Tiere, die dort sich eben herumtreiben. Und das muss ja nicht immer was Negatives sein, deswegen wäre ich mal gespannt, also wenn ich das Buch dann mal aufklappe und mir mal die Mordor-Kapitel dann durchlese, was sich dann vielleicht auch in meinem Kopf noch abspielt, was da an Zerstörung vielleicht demnächst dann auch der Schönheit wieder weicht, weil ich weiß nicht, wie lange gibt es dort vielleicht auch schon gar keine Truppenübungen mehr? Ich meine, die werden ja dann auch schon ein bisschen länger dann verlassen gewesen sein, oder?
Ja, das ist schon einige Jahrzehnte, wo da nichts mehr stattfindet in der Form. Also das sind mittlerweile auch schon wieder eine Aufforstung, die da stattgefunden hat. Das ist ein Naturschutzgebiet mittlerweile. Aber man sieht zum Beispiel noch den alten Hubschrauberlandeplatz und so, einen Wachturm steht da auch noch rum. Das ist so aus beiden Welten irgendwie noch was übrig. Aber es gibt natürlich auch, in Deutschland Orte, die wirklich eins zu eins passen. Ne? Zum Beispiel die Nebelberge, haben wir die Berchtesgadener Alpen. Das finde ich wirklich eins zu eins passend für diese Art von Landschaft. Oder wir hatten in der Almbachklamm in Berchtesgaden haben wir wunderschöne Bilder gemacht. Also da gibt man findet in Deutschland wirklich ganz viele Orte, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und da lerne ich auch dann immer wieder unser Land neu kennen, wenn man jetzt für bestimmte Projekte unterwegs ist und nicht einfach nur zu einem Ort fährt, um Fotos zu machen, sondern wenn man das halt irgendwie noch mit so einer Interpretation verknüpft, dann taucht man da auch nochmal viel tiefer ein und das macht es auch so spannend, solche Projekte.
Ich glaube, dass so zweckgebundene Fotografie ja auch einen nochmal dazu ermutigt, Orte aufzusuchen, die man sonst aus rein ästhetischen Gründen für, ich sag mal, so ein Kalenderbild oder so banale Dinge, wie ich das jetzt fotografiere, auch gar nicht aufsuchen würde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da projektbezogene Arbeit auch sehr, sehr inspirierend sein kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, weil, wie ich eben schon gesagt habe, ne, man beschäftigt sich nochmal mit den Landschaften ganz anders. Man sucht dann wirklich gezielt nach Orten, die da passen würden und findet dann Orte, die man ansonsten niemals kennengelernt hätte. Und ja, hat dann nochmal einen ganz anderen Blick aufs Land. Und man beschäftigt sich auch mit der Geschichte von den Orten, was ich auch immer sehr spannend finde. Jetzt gerade diese Lieberosa Wüste mit der Vergangenheit, die sie hatte und so. Ja, das ist ein Aspekt der Fotografie, wo ich auch immer wieder total schön und inspirierend finde.
Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Und zwar fand ich es irgendwie interessant, dass ich auf deine Homepage gegangen bin und direkt auf der Startseite ist zum Beispiel das Logo des Rotary Clubs zu finden. Und du hast auch auf deiner Instagram-Seite zum Beispiel extra unten noch in deinem Profil vermerkt, dass du ein Ehrenamtler bist. Und jetzt dachte ich mir, das ist irgendwie so wichtig, dass du das auf beiden Profilen, beziehungsweise Homepage und eben Instagram, direkt so den Leuten auch präsentierst. Und da wollte ich jetzt einfach mal gefragt haben, was das eigentlich für dich bedeutet, weil ich habe so gesehen, du machst so Müllsammelaktionen zum Beispiel oder so. Inwieweit spielt das vielleicht auch in deine Karriere mit rein und hat das auch viel mit deiner Fotografie zu tun, dass du jetzt Ehrenamtler bist? Also scheint dir ja schon sehr wichtig zu sein.
Das ist auf jeden Fall total wichtig, das Thema, weil ich finde einfach, dass wir in einer total privilegierten Gesellschaft leben hier und uns fehlt es an nichts. Wir haben wirklich alles klar. Natürlich haben wir wirtschaftlich auch mal schwierige Zeiten, wo es dann bei vielen auch mal enger im Geldbeutel wird, ganz klar. Aber im Großen und Ganzen geht es uns wirklich gut hier. Und mir ist total wichtig, auch was zurückzugeben an Menschen, denen es nicht so gut geht. Und Rotary bietet da einfach ein super Netzwerk dafür, vor der eigenen Haustür, aber auch über die Landesgrenze hinaus, bis in die ärmsten Länder der Welt. Und man findet da ganz viel Gleichgesinnte, die halt auch was bewegen wollen. Und ich finde das total schön und wichtig auch. Und versuche dann natürlich auch mit meiner Reichweite vielleicht andere dazu zu inspirieren, sich auch zu engagieren. In welcher Form auch immer, das muss ja nicht über Rotary sein. Das kann ja einfach, wenn man zum Fotografieren geht, auf den Felsen ein kleines Säckchen mitnehmen und dort den Müll einsammeln. Das mache ich auch immer so. Und das sind so Kleinigkeiten, die schon einen Unterschied machen. Und es ist mir total wichtig, da auch, wie gesagt, einfach was zurückzugeben.
Hast du denn auch fotografisch sozusagen schon mal ehrenamtlich irgendwie tätig werden können? Also, dass du das wirklich direkt auch miteinander hast verbinden können?
Schon mitunter, ja. Also, wenn ich jetzt für Projekte fotografiere, dann nehme ich da auch keine, also wenn ich jetzt für ehrenamtliche Projekte fotografiere, nehme ich da auch keine Gebühr, sondern mache das wirklich dann pro Bonus, sagen wir jetzt einfach mal, weil man da auch Fotografie und das Ehrenamt schön miteinander verknüpfen kann. Und wenn es schöne Fotos von Projekten gibt, dann ist es ja am Ende auch gut, weil dann sind die vielleicht in Zeitungen abgebildet und die Projekte bekommen dadurch auch mehr Aufmerksamkeit am Ende. Und ja, das ist dann Win-Win-Situation für alle.
Dazu auch nochmal eine kleine Frage, weil das zählt dann ja eher, ich sag mal, zu dokumentarischer Fotografie. Ähnlich so, das möchte ich jetzt am Rande vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass du ja auch Hochzeitsfotografie betreibst, also auch Paare dann zum Beispiel on location im Pfälzerwald eben fotografierst. Aber, und das ist eigentlich das Spannende.
Ja, vielleicht gar nicht am Rande sogar, das muss ich auch mal sagen. Also das ist gar nicht so ein Teilaspekt von meiner Arbeit, sondern Hochzeiten ist wirklich auch einer der wichtigsten und auch schönsten Sachen, die ich so mache, weil ich mache das nicht einfach jetzt, weil es halt sein muss, sondern ich mache auch Crossover zum Beispiel, dass ich mit Paaren dann zu den Felsen gehe im Pfälzerwald und da einzigartige Aufnahmen zum Sonnenaufgang mache und so. Und ich liebe auch den Aspekt der Fotografie und die Hochzeitsfotografie, das ist am Ende auch einer der Dinge, die bei den Menschen in 20, 30, 40, 50 Jahren noch Emotionen hervorrufen werden. Ne? Während man heutzutage wirklich fast schon eine Überflutung an Fotos bekommt aus der Natur, weil halt Fotografie immer zugänglicher wird, kann man so Menschen, denen es wirklich was bedeutet, halt auch in Jahrzehnten noch eine Freude machen, wenn sie sich die Bilder angucken. Das mag ich total an der Hochzeitsfotografie.
Finde ich spannend, weil ich wollte so ein bisschen quasi auf die Mischmengen zwischen den beiden, weil du hast zum Beispiel auf deiner Seite dann eben auch stehen und das ist jetzt eher die philosophische Frage, neben freien Projekten arbeite ich fotografisch auch im Auftrag, insbesondere dort, wo Bilder mehr sein dürfen als Dokumentation. Und jetzt hast du ja gerade erst so ein bisschen auch darüber gesprochen, wenn du jetzt projektbezogen im Ehrenamt zum Beispiel fotografierst, um bestimmte Events zu begleiten oder eben jetzt auch dann Brautpaare zu begleiten. Und das hätte ich jetzt gesagt, ist eher so eine Art doch eher dokumentarische Arbeit. Wie ist der Satz dann zum Beispiel so zu verstehen? Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert und dachte, vielleicht frage ich ihn dazu mal, wie die Formulierung dann genau zu verstehen ist, weil ich ja würde jetzt sagen, Dokumentation muss ja nicht zweifelhaft sein, zweifelsohne immer das sein, dass man das so wiedergibt, wie es dann auch passiert ist. Aber wie stehst du denn zum Beispiel jetzt zu der Formulierung in Hinsicht zum Beispiel dann auf deine Fotografie von Brautpaaren?
Ja, also natürlich, wenn man jetzt ein Brautpaar am Hochzeitstag begleitet, dann hat es viel dokumentarischen Charakter auf jeden Fall. Aber gerade Situationen jetzt wie mit dem Brautpaar dann zum Sonnenaufgang auf den Fels gehen, das geht weit über eine Dokumentation heraus, weil es einfach nochmals ganz andere, ganz intensive Emotionen bei den Paaren hervorruft, ne? Weil dieser Moment, den wir ja alle kennen aus der Landschaftsfotografie, ne? Man steht auf dem Felsen, man sieht die Sonne aufgehen, vielleicht noch ein bisschen Nebel im Tal, das ist halt einfach total emotional aufgeladen und diese Emotionen, die gehen dann aber wirklich auch in die Bilder über und das geht dann weit über einen reinen dokumentarischen Charakter raus, finde ich.
Ist das dann so, dass du mit den Paaren vorher auch wirklich überlegst, cool, an welchem Tag könnte ich das jetzt machen? Wann habe ich die besten Wetterbedingungen? Also wie planst du dann deine On-Location-Shootings? Weil im Optimalfall ist es ja so, dass man dann wirklich gute Bedingungen auch hat, aber man ist natürlich nicht ganz so flexibel, wenn man direkt noch ein Brautpaar hat, wo dann vielleicht noch Getting Ready fotografiert werden muss oder aber vielleicht auch einfach, wenn du jetzt zum Beispiel Paare vorher oder nach der Hochzeit fotografiert, es muss ja nicht immer am Tag selbst sein, dass man sich wieder auch schminkt und schön macht und so, das ist ja ein bisschen unflexibler. Wie läuft das dann in der Regel bei dir so ab?
Ja, genau, die After-Wedding-Shootings, die sind dann immer, wie der Name schon sagt, ne, nach der Hochzeit und ich gebe da immer dem Paar eine Wettergarantie mit. Das heißt, wir gucken am Tag vorher, wie ist das Wetter gemeldet. Und wenn wir dann sehen, es regnet, es ist einfach nicht schön und sie bekommen nicht die Momente, die sie sich erhofft haben, dann verschieben wir das ganz unkompliziert, solange bis es halt gut gemeldet ist. Und das war tatsächlich auch, während ich noch in Anstellung war und einen Schichtplan hatte, den ich einhalten musste, war das dann schon organisatorisch nicht immer ganz einfach. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist es so, dass ich da schon deutlich flexibler geworden bin.
Und wenn du jetzt zum Beispiel dann sagst, okay, morgen regnet es und ich muss das jetzt verschieben und dann vielleicht eine Woche später das Wetter ganz gut ist, das machen die ganzen Brautpaare und so auch einfach mit, dass sie sagen, ja, ist kein Problem, ich nehme mir dann nächste Woche auch nochmal Zeit. Also ich kann mir ja vorstellen, dass das nicht nur für dich immer kompliziert ist, das irgendwie zu schedulen, sondern dass das halt für deine Kundenseite auch nicht immer ganz einfach ist, oder?
Ja, das stimmt schon, ne? Also natürlich, wenn man jetzt zum dritten Mal verschieben muss, dann ist es schon für jetzt das Brautpaar schwierig, wenn sie sich halt extra für den Tag frei nehmen. Aber am Ende ist natürlich die Dankbarkeit da, dass sie das so oft verschieben können, ne? Weil sie wissen ja, dass weder ich noch sie was fürs Wetter können, ne? Und dementsprechend, wenn sie diese Bilder wollen, dann müssen sie das halt eingehen. Das ist aber auch klar, so im Vorfeld
kommuniziert. Ja, macht natürlich auch Sinn. Und da würde mich das aber noch zu der Frage bringen, ob du auch von den Skills, die du jetzt als Landschaftsfotograf hast, in dem Metier dann auch einfach profitieren kannst, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, hey, ich kenne diese ganzen Orte und ich weiß genau, da geht die Sonne auf und du kannst auch bestimmte Bearbeitungstechniken oder so, greift das bei dir gut ineinander?
Ja, das ist ja das Spannende, ne? Dass ich wirklich die Orte kenne von der Landschaftsfotografie und auch genau weiß, wo wir wann sein müssen. Und das macht es halt so ein bisschen auch einzigartig. Das ist so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, was ich halt habe. Und die Paare schätzen das und viele Paare kommen ja auch über die Landschaftsfotografie. Gerade am Anfang, als ich mit der Hochzeitsfotografie angefangen habe, für viele Menschen ist, die sich jetzt nicht so mit der Materie Fotografie beschäftigen, ist halt Fotografie Fotografie. Ne? Für die macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt auf dem Feld stehe und den Sonnenaufgang fotografiere oder vom Traualtar die beiden als Brautpaar. Viele machen sich da gar keine Gedanken drüber, dass man andere Technik, andere Objektive und so weiter braucht. Aber genau dieses landschaftsfotografischen Aspekt, der hat dann damals schon viele Kundinnen und Kunden zu mir gebracht. Und mittlerweile ist natürlich, ich mache gar keine aktive Werbung, sondern ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda, wo halt ein Brautpaar happy ist und mich weiterempfiehlt. Und ja. Hat sich das entwickelt mit der Zeit.
Dann würde sich jetzt aus rein privatem Interesse mal kurz bei mir die Frage anschließen lassen, wie viele klassische Hochzeiten fotografierst du denn im Vergleich zu jetzt, sag mal, Environmental Portraits, also dass du mit den Brautpaaren dann wirklich auch in die Natur gehst und dort fotografierst? Vielleicht gibt es ja auch da irgendwelche Divergenzen oder ist das so, dass du das quasi immer alles durchmachst, also dass es dann auch immer den Shoot irgendwo draußen in der Natur geben muss.
Nee. Es will ja auch nicht jedes Brautpaar dieses After-Wedding-Shooting machen. Ne? Das ist so, dass ungefähr 40%, schätze ich jetzt einfach, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, aber so 40% der Paare machen ein After-Wedding-Shooting mit und die anderen sind dann halt schon mit den Bildern während dem Hochzeitstag happy. Ja, das Schöne ist halt, dass man das After-Wedding-Shooting halt ganz unkompliziert auch dann machen kann, wenn es jetzt zum Beispiel am Hochzeitstag durchgehend regnet, ne, das hatte ich auch schon, wo Paare eigentlich gar kein After-Wedding-Shooting machen wollten, aber ja, dann hatten sie halt nur Regenbilder am Hochzeitstag und dann war es halt eine schöne Ergänzung noch zu den Bildern, die wir schon gemacht hatten.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man nochmal die Möglichkeit hat, dann nachzureichen sozusagen und nochmal zu schauen, okay, wenn es die ganze Zeit regnet, dann habe ich da nochmal eine Chance, das irgendwie aufzubereiten. Das ist also eigentlich ganz praktisch, dass du sowas noch anbietest. Ich muss jetzt mal so langsam allerdings zum Schluss kommen und ich hatte dich ja im Vorfeld mal kurz gewarnt, was meine letzte Frage sein würde, um dir auch die Möglichkeit zu lassen, da nochmal kurz drüber nachzudenken. Vielleicht hast du ja jetzt wie aus der Kanone noch zwei, drei Namen für mich, denn die letzte Frage ist wie immer, wen würdest du denn gerne mal als Gast hier in dem Podcast auch selbst hören wollen, wo du so denkst, okay, cool, der oder die ist jetzt zu Gast, das höre ich mir jetzt mal an.
Ja, also es gibt zwei, die mir da spontan eingefallen sind, beziehungsweise es gibt sogar drei, die mir spontan eingefallen sind. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du einen von denen vielleicht sogar schon hattest, weil ich habe nicht alle durchgehört, muss ich zugeben. Aber an erster Stelle steht der Kilian Schönberger, weil das einfach ein Fotograf ist, der mich schon von Anfang an wahnsinnig inspiriert hat, der für mich einer der besten Naturfotografen auch in Deutschland ist. Das muss man so sagen. Den Oliver Schwenn, der ein sehr guter Freund von mir ist, mit dem ich auch den Island-Bildband für National Geographic gemacht habe, der kann zum Thema Skandinavien mehr berichten, wie ich glaube, jeder andere Fotograf in Deutschland. Der ist ein super Typ und wenn du mal die Gelegenheit hast, lad ihn ein, das wirst du nicht bereuen. Und ich finde, ein echtes Pfälzer Urgestein ist der Harald Kröhr. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
Nee, den Namen habe ich noch nicht gehört.
Ja, der macht jetzt nur in zweiter Linie Landschaftsfotografie, das ist dann vielleicht nicht 100% passend für einen Landschaftsfotografie-Podcast, aber der ist berühmt geworden durch wirklich extrem hochwertige und tolle Boudoir-Aktfotografien, die er gemacht hat und macht aber auch Landschaftsfotografie und in der Pfalz kennt jeder den Namen Harald Kröhr, von daher das wäre so die dritte Empfehlung. Und der ist mittlerweile auch schon, ich darf es glaube ich sagen, um die 70. Das heißt, der hat auch ein Lebenswerk, wo er drüber berichten kann, wo bestimmt für jeden Fotograf total interessant ist.
Okay, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal auf meine Liste schreiben. Kilian, kann ich dir direkt sagen, der war, glaube ich, schon dreimal jetzt mittlerweile zu Gast im Podcast.
Das habe ich mir gedacht, ja. Das liegt ja auch nah.
Da kannst du gerne mal schauen, falls dich das interessiert, was da noch so alles an Inhalten in den einzelnen Folgen drin ist. Oliver habe ich noch nicht gefragt, den kenne ich natürlich und hatte auch schon mal hier oder da mal mit ihm geschrieben, aber der steht auch noch auf meiner Liste. Also falls der das jetzt gerade hören sollte, dann klopfe ich wahrscheinlich bei dem demnächst auch mal an. Der Wunsch wird wahrscheinlich demnächst dann auch in Erfüllung gehen. Und Harald Kröhr möchte ich mir natürlich dann auf jeden Fall mal das Portfolio anschauen. Das wäre natürlich richtig spannend. Aber vielleicht bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir, Yannick, dass du uns eine Stunde lang aus deinem kleinen privaten Nähkästchen der Landschaftsfotografie und natürlich auch der Hochzeitsfotografie erzählt hast. Also erstmal vielen lieben Dank dir.
Ja, ich habe zu danken. Also war wirklich ein total cooles Gespräch. Hat mir total Spaß gemacht. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, ne? Aber das können wir uns vielleicht für ein andermal aufheben. Und ich höre auf jeden Fall mal rein, was du mit dem Kilian so gesprochen hast und freue mich drauf.
Ja, vielleicht teaser ich da an der Stelle schon mal. Wir hatten, Yannick und ich haben ganz kurz vorher, und dann machen wir hier auch Schluss, mal darüber gesprochen, eine Spezialfolge vielleicht auch über KI in der Landschaftsfotografie und generell auch in der Fotografie zu machen. Und da hat er natürlich auch gesagt, er ist da sehr mitteilungsbedürftig, genau wie ich. Und dementsprechend ist er dann schon mal einer der Gäste und die anderen glaube ich mir da noch so zusammen. Also vielleicht schon mal so als kleiner Teaser. Und dann auch schon an dich schon mal vielen herzlichen Dank, Yannick, im Voraus.
Ja, sehr gern. Eines der spannendsten Themen, die wir haben zurzeit, ja.
Dann würde ich sagen, sprechen wir uns dann später nochmal und für euch alle erstmal einen schönen Tag noch. Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.
Ja, vielen herzlichen Dank erstmal euch allen, dass ihr auch diese Folge wieder bis zum Ende gehört habt. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Schreibt mir gerne mal eine Mail oder schreibt mich einfach mal auf Instagram oder so an, falls ihr Feedback habt. Das kommt immer sehr gut an. Ihr könnt mir auch schon mal sagen, ob ihr zum Beispiel diese Folge, die ich jetzt geplant hatte, zum Thema KI in der Landschaftsfotografie interessant findet oder ob ihr das Thema einfach schon leid seid und euch da auch von unserer Seite aus nichts mehr von anhören wollt. Das kann ja je nachdem, in welcher Bubble ihr euch so bewegt, schon mal variieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall direkt übergehen zu den Fokus Naturfotografie-Tagen, wo ich mit vielen meiner Kollegen aus dem Team erstmal ein paar Tage intensiv Workshops geben werde und danach mache ich dann direkt meinen Werdenfelser Land-Workshop, der auch ausgebucht ist. Den gibt es aber auch nächstes Jahr bestimmt nochmal wieder. Und dann habe ich erstmal ein kleines bisschen Zeit, mich zu entspannen, würde man annehmen, wenn man in meinen Terminkalender guckt. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen das Thema dieses vielleicht auch etwas längeren Outros, schreibe ich jetzt gerade an einem Buch und das hat auch noch ein paar Monate Zeit. Allerdings muss ich in meiner Sommerpause einen Großteil vielleicht auch schon des Buches geschrieben haben. Es geht natürlich um Landschaftsfotografie und in dem Kontext, falls ihr bis hierhin gehört habt, könnt ihr mir gerne auch mal Fragen stellen, einfach die euch besonders interessieren zur Landschaftsfotografie, welche Themen euch da interessieren oder welche bestimmten Problemfälle ihr so habt oder so. Da ich natürlich Inspiration über das hinaus, was ich mir natürlich schon aufgeschrieben habe, immer gerne annehme, weil ich natürlich auch das Buch und das denke ich mal auch im Interesse des Verlages so gestalten möchte, dass es eben allen Leuten ein kleines bisschen hilft. Es richtet sich aber schon eher an, sage ich mal, Fortgeschrittene oder Enthusiasten in der Landschaftsfotografie. Ich werde also nicht allzu viel erzählen zu Blende, Belichtungszeit und ISO und diesen ganzen Dingen. Ich denke mal, das ist auch irgendwie verständlich. Aber wenn ihr eben Fragen habt oder Problemfälle, die euch besonders interessieren, die man vielleicht in so einem Werk berücksichtigen sollte, die ihr vielleicht auch noch anders noch nicht gefunden habt, es gibt ja nicht zu allem ein YouTube-Tutorial beispielsweise, dann würde mich das auf jeden Fall interessieren, denn kann ich das in dem Buch vielleicht auch mit einfließen lassen. Jetzt muss ich mich aber fix nochmal darum kümmern, dass ihr auch im Mai noch eine schöne Folge Landschaftsfotografie-Podcast von mir präsentiert bekommen könnt. Denn da muss ich jetzt erstmal tätig werden, dass ich euch noch einen Gast an Land ziehe. Die Liste ist lang, ist ja gerade schon ein kleines bisschen wiedergewachsen. Aber da wird auf jeden Fall auch noch was Feines auf euch zukommen, denke ich. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Fotografieren des erwachenden Frühlings. Denn ich denke mal, die meisten von euch werden wahrscheinlich auf der Nordhalbkugel wohnen, irgendwo im Raum Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da ist er jetzt wirklich absolut die Blütenpracht und außerdem natürlich auch das frische Grün zu fotografieren. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.